Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich im Mai eine Money Challenge hatte. Und zwar habe ich mir vorgenommen, nichts zu konsumieren, was ich sonst im Monat gerne kaufe, also Kleidung, Kosmetik und so weiter. Und dann habe ich meine liebe Kollegin Dijina auf ein Buch aufmerksam gemacht, und zwar Konsum von Carl Tillissen. Und das Buch habe ich mir dann im Urlaub heruntergeladen auf mein Kindle und es an einem Tag durchgelesen. Und ich hatte so viele Aha-Momente. Ich habe auch ein paar Fotos davon von Seiten gemacht und das auf Instagram geteilt, weil ich so oft mich erwischt gefühlt habe und ertappt gefühlt habe und das Gefühl hatte, dieser Autor, der spricht mir wirklich nicht aus der Seele, sondern der schaut in meine Seele und der weiß genau, wie ich denke über Konsum. Und ich hatte dabei auch ein paar schmerzhafte Momente, weil man auch denkt, naja, man konsumiert eigentlich vielleicht schon ein bisschen nachhaltiger und ist dann nicht, geht dann nicht total blind durch die Welt. Aber Carl Tillissen legt den Finger wirklich tief in die Wunde und ich kann dieses Buch euch allen von Herzen empfehlen. Ich finde, das ist eins dieser Bücher, was man auf jeden Fall einmal gelesen haben muss. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass, als ich Carl Tillissen gefragt habe, ob er Gast im Podcast sein möchte, er sofort zugesagt hat. Und wir haben sehr lange gesprochen über die Themen aus dem Buch, aber auch darüber hinaus. Und ich freue mich sehr, diese Folge jetzt mit euch zu teilen. Bin sehr gespannt, was es auch in euch bewirkt. Freue mich da auch sehr auf euer Feedback und wünsche euch jetzt ganz viele spannende Erkenntnisse mit diesem Interview und ganz viel Spaß beim Hören. Hallo Carl, herzlich willkommen zu unserem Fortuna Lista Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Margarete, freue mich da zu sein.
Habt ihr ja schon im Vorfeld erzählt, ich habe dein Buch gelesen im Mai, als ich eine eigene Challenge hatte, dass ich mir vorgenommen habe, nichts zu konsumieren, also keine Kleidung zu kaufen, keine Beauty-Produkte zu kaufen, nichts, wofür ich sonst regelmäßig mal wieder Geld ausgebe. Und dann bin ich auf dein Buch aufmerksam geworden und ich glaube, ich habe das an einem Tag durchgelesen und ich hatte so viele Aha-Momente. Also es hat wirklich mir auch geholfen, diese Challenge durchzustehen und immer noch bewusster mit meinem Konsum umzugehen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist und wir über dein Buch sprechen können. Bevor wir dazu kommen, magst du dich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, also mein Name ist Carl Tillissen. Ich habe ursprünglich mal was ganz anderes studiert, nämlich Kunstgeschichte und Betriebswirtschaft. Bin dann aber in die Mode gegangen, habe erst für andere Designer gearbeitet, dann ein eigenes Label gegründet, das es auch 17 Jahre lang gab, was so nicht riesig groß war, aber auch nicht winzig klein war. Also wir hatten 6 eigene Läden, einen eigenen Online-Store, eine Kosmetiklizenz und es hat es immerhin 17 Jahre lang gegeben. Danach bin ich weiter selbstständig geblieben, habe andere Unternehmen beraten in der Luxusbranche, mache das auch immer noch oder nicht nur in der Luxusbranche, sondern quer durch in der Konsumgüterbranche. Mache jetzt DMI. DMI, für die, die das nicht kennen, das ist eines der ältesten und führenden Trendbüros der Welt. Und außerdem habe ich ein Buch geschrieben, mein erstes Buch, das zu meiner großen Überraschung ein Bestseller geworden ist und uns jetzt hier zusammengebracht hat.
Also von dem, was du beschreibst, bist du ja schon tagtäglich mit dem Thema Konsum, sage ich mal, konfrontiert und eigentlich verdienst du ja auch damit dein Geld letztendlich, dass Menschen ja irgendwie auch konsumieren. Wie bist du zu der Idee gekommen, ein Buch zu schreiben, was sich so kritisch mit unserem alltäglichen Konsum beschäftigt?
Ja, zunächst einmal wollte ich verstehen eigentlich, was passiert ist. Also ich als junger Mensch habe ich mich dafür entschieden, in der Modebranche zu arbeiten. Und damals war das was, worauf man sehr stolz sein konnte oder sehr stolz war, womit man auf Partys angegeben hat, dass man in der Mode arbeitet. Und dann ist die Mode, also insbesondere die Modeindustrie, aber auch andere Konsumgüterindustrien sind vollkommen zu Recht, muss man leider sagen, zur Zielscheibe für Kritik geworden, also aus Hinblick auf Nachhaltigkeit, aber auch auf soziale Problematiken, vollkommen zu Recht. So dass ich also plötzlich feststellen musste, dass etwas, worauf ich früher einmal stolz sein konnte, dass ich mich dafür jetzt schämen musste. fühlte sich damals richtig an, fühlt sich jetzt falsch an. Wir alle sind an so einem Punkt, wo wir merken, dass das vieles von dem, was wir machen und immer so gemacht haben, jetzt falsch ist und wir das nicht so weitermachen können. Und so gibt es eigentlich in uns allen diesen inneren Konflikt, dass wir einerseits wissen, dass wir so nicht weitermachen wollen und können und dürfen und andererseits natürlich gerne möglichst viel von dem schönen Leben, was wir haben, auch uns erhalten wollen. Und insofern ist dieses Buch für mich und auch, glaube ich, für die Leser, die ein bisschen die Frage nach dem nach dem richtigen Leben im Falschen, um es mal mit Adorno zu sagen.
Ich habe auch das Gefühl, weil du sagst, dass uns das allen bewusst ist, dass es da auch vielleicht so eine Spaltung gibt. Also dass man sieht, dass, finde ich, dass ein Teil der Gesellschaft bewusster umgeht und ein anderer Teil aber genau diesen Überkonsum sehr feiert, gerade auf Social Media, dass man irgendwie auch als Normalo sich teilweise ein Privatjet mieten kann. Da gibt's ja mittlerweile so Plattformen wie Airbnb für Privatjets, die dann keine Leerflüge haben, sondern man kann sich da reinsetzen. Das ist natürlich auch für ein paar tausend Euro dann buchen, aber dass das auch wieder so ein Trend ist, und das finde ich auch ganz spannend, dass es so auseinandergeht. Und du schreibst auch relativ zu Beginn von deinem Buch, dass über 90% der Produkte, die wir konsumieren, unter unfairen Bedingungen hergestellt wurden. Das fand ich total schockierend, weil ich niemals gedacht hätte, dass die Zahl so hoch ist. Kannst du uns vielleicht sagen, wie das zustande kommt, dass es wirklich diese 90% sind?
Also das ist natürlich erstmal eine Schätzung, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Lieferketten viel zu intransparent sind, als dass man das mit Präzision sagen könnte und natürlich da viel Fairwashing betrieben wird oder viel auch verschleiert wird und viele Zertifikate erkauft sind und so weiter. Ich habe nur einfach bei meinen Recherchen festgestellt, dass überall da, wo man mal nachgebohrt hat, wo man mal ein bisschen nachgeforscht hat, man eigentlich darauf gestoßen ist, dass die Dinge unter unfairen Bedingungen hergestellt werden. Also sei es Kakao, sei es Kaffee, sei es Kleidung, sei es Möbel, sei es Fisch insbesondere. Insbesondere bei uns in Deutschland. Deutschland ist der drittgrößte Importeur von mit Sklavenarbeit hergestellten Gütern weltweit, nach Japan und USA. Und im Grunde machen diese Recherchen sehr, sehr pessimistisch. Also man muss fast davon ausgehen, dass alles, was nicht explizit als Fairtrade gekennzeichnet ist, auf irgendeiner Stufe irgendwo unter unfairen Bedingungen, wenn nicht sogar auch mit unter Sklaverei-ähnlichen Bedingungen hergestellt wurde.
Genau, das Thema Dior will ich nämlich auch noch mit dir besprechen, was gerade in den Schlagzeilen ist. Aber vielleicht noch davor, weil du schreibst auch in deinem Buch letztendlich, es ist, das Wissen ist da, es ist bekannt. Wir wissen das teilweise und wir verdrängen das. Warum haben wir momentan so einen Hunger nach diesem Überkonsum und warum ist es uns egal, wo das eigentlich hergestellt ist und was damit passiert? Weil wenn es anders wäre, dann hätten wir nicht so eine hohe Anzahl an Produkten, die durch Sklavenarbeit importiert werden. Also was glaubst du, ist der Grund? Werden wir immer ignoranter? Brauchen wir das für uns, für unser gutes Gefühl? Oder hast du da eine Ahnung, was der Grund dafür ist?
Also es geht sehr viel um das gute Gefühl. Also wir haben, wenn man das mal so ein bisschen, wenn man historisch so ein bisschen zurückgeht in der Zeit, dann war es früher so, vielleicht in landwirtschaftlich strukturierten Lebensverhältnissen in der Vergangenheit, dass man eigentlich nur Dinge gekauft hat, die man ganz, ganz dringend brauchte, aber nicht selbst herstellen konnte. Das heißt, der Bauer ist losgezogen, ist zum Schmied gegangen, wenn er zum Beispiel ein paar Nägel brauchte, weil er das war was er nicht selber machen konnte, hat die gekauft, ist dann wieder nach Hause gegangen und das war's. Bei uns hat sich nach und nach das Kaufen von Dingen von einem greifbaren Bedarf gelöst. Wir haben, genau wie du sagst, angefangen, durch das Kaufen von Dingen unsere Stimmung zu regulieren, uns aufzuheitern, uns gut Laune zu machen und eben auch nicht nur dann neue Dinge zu kaufen, wenn die alten wirklich untauglich geworden sind. Also das heißt, uns nicht nur dann neuen Pullover zu kaufen, wenn der alte Pullover nicht mehr warm hält, weil er so zerlöchert ist. Natürlich nicht, sondern wir kaufen uns einen neuen Pullover, wenn wir keine Lust mehr auf den alten haben oder wenn wir einfach Lust auf einen neuen haben oder wenn wir uns für Dinge belohnen wollen und so weiter und so weiter. Und das ist, klingt vielleicht jetzt etwas dramatisch, wenn ich sage, dass wir danach süchtig geworden sind. Aber es gibt eben sehr klare Hinweise darauf, dass das der Fall ist. Vielleicht spürt man erstmal in sich so einen Widerstand, sich darauf auf diesen Gedanken einzulassen. Aber wir müssen uns, glaube ich, von dieser Vorstellung lösen, dass ein Süchtiger jemand ist, der seinen Job verloren hat und seine Familie verloren hat, seine Wohnung verloren hat, auf einer schmutzigen Matratze irgendwo rumliegt. Nee, wir haben ja es gibt ja ganz viele Süchte, mit denen wir auch weiterhin funktionieren. Kaffee zum Beispiel. Ne? Also natürlich ist es, sagen wir uns, ja, wir können jederzeit damit aufhören, aber wenn wir dann, es fällt uns eben doch erstaunlich schwer, wenn wir es versuchen und wir wissen auch nicht so richtig, warum wir es tun sollten und wenn wir dann mal keinen Kaffee bekommen, dann ja, kriegen wir so schlechte Laune und vielleicht so leichte Kopfschmerzen und so. Ja, auf dem Niveau sind wir auch süchtig nach dem Kauf von Dingen. Und es gibt keine offizielle Definition für Sucht. Also ich habe für mich selbst mal überlegt, wie ich das für mich definieren würde und würde sagen, eine Sucht ist für mich etwas, was nicht nur einmal, sondern regelmäßig immer wieder stärker ist als meine guten Vorsätze. Und insofern, glaube ich, könnte man auch das Kaufen von bestimmten Dingen als eine Sucht bezeichnen.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass die Stimmung auch hebt, wenn man kauft. Wie nachhaltig ist das denn? Also wie lange macht es mich denn glücklich, wenn ich jetzt kaufe?
Ja, das ist das Fatale. Ich bringe in meinem Buch den Vergleich mit dem Raucher. Ja, also wenn man Raucher fragt, warum sie rauchen, dann würden sie sagen, ja, das entspannt mich. Das stimmt auch. Also ein Raucher ist nach dem Rauchen entspannter als vor dem Rauchen. Er hat mit dem Rauchen der Zigarette aber nur den Stress beseitigt, den der vorherige Abfall des Nikotinpegels in seinem Körper bei ihm verursacht hat. Das heißt, er ist unterm Strich, also nicht ein entspannterer Mensch durch das Rauchen, sondern eher verursacht das Rauchen zusätzlich Stress bei ihm. Und ähnlich ist es bei uns mit dem Konsumieren. Das heißt, wir kaufen Dinge und ja, man kann nachweisen, dass es in unserem Körper biochemische Reaktionen auslöst, die ähnlich sind wie die Reaktion unseres Körpers auf die Zufuhr von bestimmten Chemikalien wie Amphetaminen oder Kokain. Und danach fällt aber dieses crashen wir auch. Unsere Reaktion wird auch immer schwächer. Das heißt, wir müssen nicht nur den Takt unseres Konsums erhöhen, sondern auch die Dosis erhöhen, um wieder das gleiche Glücksgefühl zu empfinden wie am Anfang. Also wir stumpfen ab. Das Gemeine daran ist, dass wir diesen Zusammenhang nicht erkennen. Ja, wenn wir Alkohol trinken und uns geht's am nächsten Tag schlecht, dann wissen wir ja, klar, kein Wunder, ne, dass ich jetzt Kopfschmerzen habe. Bei unserem Konsum ist das nicht so. Also wir konsumieren uns und das macht uns happy. Ja, macht es auch, ist auch toll. Und dann geraten wir aber in so ein Tief und uns ist dieser Zusammenhang nicht bewusst. Wir durchschauen diesen Zusammenhang nicht und das ist eigentlich beim Konsum das Gemeine auch.
Mir ist das bei mir selbst aufgefallen, als ich immer mal in den Kleiderschrank geschaut habe und ich habe da so viele Sachen entdeckt, wo echt noch das Preisschild dran hing und die ich teilweise schon vergessen habe. Und da ist mir auch aufgefallen, so der Moment, der mich da am glücklichsten gemacht hat, war auch wirklich der, als ich die Sachen vielleicht anprobiert habe, als ich es gekauft habe. Dann kommt man nach Hause, entweder bleibt die Tüte sogar noch irgendwie eine Woche irgendwo in der Ecke stehen, es wird gar nicht ausgepackt, oder man packt es irgendwo in den Schrank, vergisst es und ja, und zieht es nie an. Und da habe ich mir auch gedacht, so, das ist echt krass. Also das habe ich eben bei Kleidung oft gehabt, bei Schuhen, aber genauso bei irgendwelchen Kosmetikartikeln, dass man sich irgendwie den 10. Lidschatten geholt hat, der eigentlich den gleichen Ton hatte. Und man hat eigentlich genug davon. Man braucht das gar nicht. Man benutzt das andere auch nicht. Aber man denkt so, ja, jetzt wenn ich dann einen neuen kaufe, dann benutze ich den vielleicht öfters. Also das war bei mir auch so dieser Reality-Check, wo ich gemerkt habe, irgendwas läuft da falsch mit meinem Konsum. Gab es bei dir irgendwann auch so einen Moment, wo du gemerkt hast, was mache ich hier eigentlich? Weil was ich sehr sympathisch finde, du sagst auch direkt am Anfang von deinem Buch, du bist mit einbezogen sozusagen, wenn du vom Konsum von uns allen sprichst. Und ich hatte auch wirklich so ein paar Stellen in deinem Buch, darauf komme ich noch später, wo es halt echt weht hat, weil ich mir gedacht habe, so ja, ich habe gedacht eigentlich, ich bin da bewusster in meinem Konsum und das, was du beschreibst, das trifft es halt genau. Aber wie war das bei dir? Gab es irgendwie so einen Aha-Moment auch?
Ja, es gibt immer noch in meinem Leben solche Momente und ich stelle das bei mir zum Beispiel fest, dass Remote Working, also was wir jetzt ja, ne, diese Homeoffice-Situation, die wir auch verstärkt haben seit der Pandemie nochmal verstärkt, dass das auch oft dazu beiträgt. Und da gibt es ja auch Studien dazu, dass wenn man jetzt wirklich hart arbeitet oder dass man dann auch zu wenig Feedback bekommt für seine Arbeit. Das heißt, ne, ich habe mal ein Beispiel, ne, ich habe jetzt mehrere Monate an sehr leidenschaftlich an einem Projekt gearbeitet und dann ist das fertig und dann lade ich das hoch. Dann ist das Einzige, was ich habe, ist so ein kleines Häkchen auf meinem Bildschirm. Ne, da ist kein Applaus, da ist keiner, der mir auf die Schulter klopft, da ist keiner, der sagt, super, ja. Und dann sitze ich da und dann merke ich immer noch, dass dann wirklich der Impuls da ist, so, okay, du hast es eingesperrt, jetzt geh mal raus in die Innenstadt, geh in Läden und denke so, jetzt, ne, jetzt belohne ich mich, ne, da sonst, weil es ja sonst keiner tut, ja, belohne ich mich selbst dadurch, dass ich mir Dinge kaufe. Und da kommen dann halt auch idiotische Käufe bei raus. Und das ist immer noch so. Also, ne, solche Situationen, es gibt nicht nur einen Aha-Moment, es gibt eigentlich immer wieder Aha-Momente, wo man merkt, hier kaufe ich gerade was eigentlich, was ich nicht brauche, was total sinnlos ist auf allen Ebenen.
Das finde ich total interessant. Also das wusste ich, oder das war mir gar nicht so klar, dieser Zusammenhang, weil ich kann mich daran erinnern, als noch Lockdown war und ich war in der Innenstadt in München und die Stadt war quasi leergefegt, aber es gab eine lange Schlange vor dem Louis Vuitton-Laden. Und da standen aber, also du hast gesehen, dass das jetzt keine Leute waren, die sich irgendwie jede Woche so eine Tasche kaufen, sondern die wahrscheinlich lange dafür gespart haben. Und das fand ich total abgefahren, dass da sozusagen dieser Hype war. Und ich glaube, man kann das auch sehen, so von den Verkaufszahlen her. Also ich weiß, dass die Aktienkurse auf jeden Fall von den ganzen Luxusmarken gestiegen sind und auch die Absatzzahlen. Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, wie hängt denn dieser Konsum mit unserem Selbstwert zusammen und warum brauchen wir da auch oft so Luxusartikel?
Eine der ganz zentralen Erkenntnisse bei den Recherchen zu meinem Buch war festzustellen, dass wir glauben, die Dinge, also viele Dinge für uns selbst zu tun, aber sie tatsächlich für die anderen tun, also für das Publikum. Und das heißt, wir, also insbesondere wenn wir uns Dinge kaufen, also wir glauben, dass wir die für uns kaufen, wir wissen, dass wir die zu einem gewissen Grad für andere kaufen, aber wir überschätzen das eine und unterschätzen das andere extrem. Das heißt, wir glauben, dass unsere Entscheidungen, also auch andere Lebensentscheidungen, so aus so einem so festen, unverrückbaren Kern unserer Persönlichkeit kommen und dadurch vorbestimmt sind. Aber tatsächlich orientieren wir uns in ganz vielem, was wir tun, an unserer Umwelt, zumindest an den Menschen, die uns nahestehen und die uns wichtig sind. Und das geht vom Großen bis jetzt Kleine. Das heißt, wir, zum Beispiel, wir werden jetzt in eine christliche Familie hineingeboren, dann werden wir wahrscheinlich Rest unseres Lebens an einen christlichen Gott glauben. Wenn wir in eine muslimische Familie hineingeboren werden, werden wir wahrscheinlich Rest unseres Lebens für Allah beten. Wenn all unsere Freunde rauchen und immer so im Restaurant so zwischen den Gängen so rausgehen und draußen quatschen, dann werden wir uns wahrscheinlich irgendwann dazustellen und auch rauchen. Wenn wir als Einziger bei Nieselregen auf dem Bürgersteig stehen, werden die anderen gemütlich drinnen sitzen, werden wir wahrscheinlich auch mit dem Rauchen aufhören. Wenn all unsere Freunde Veganer sind, werden wir wahrscheinlich auch unseren Fleischkonsum reduzieren. Wenn all unsere Freunde jedes Wochenende sich zum Grillen treffen, ja, und so weiter. Und das Gleiche gilt auch für die Dinge, die wir kaufen. Ja, wir wachen nicht morgens auf und denken, ich hab letzte Nacht davon geträumt, wie wäre es, wenn ich so ein Auto hätte, was so ein bisschen mehr wie so ein Wohnzimmer auf Rädern wäre, so groß und breit und so mit so. Nein, sondern wir, ne, ob wir jetzt Lust haben auf einen Sportwagen oder auf eine Limousine oder auf ein SUV, das hängt davon ab, womit wir glauben, auch bei den Leuten in unserer Umgebung punkten zu können. Das lenkt unser Verhalten in ganz vielen Dingen und ganz extrem haben wir es jetzt zum Beispiel bei Pelz gesehen. Ja, Pelz war jahrhundertelang das Statussymbol schlechthin, das Symbol für sozialen Aufstieg. Von der Renaissance bis vor ein paar Jahren und dann ein paar schockierende YouTube und Facebook-Videos später und plötzlich kann man sich mit einem Pelz kaum noch auf die Straße trauen. Also das heißt, es geht nicht um unser persönliches Verhältnis zum Pelz, sondern es geht darum, wie andere uns sehen. Und insofern fühlen wir, ist das halt sehr, sehr wichtig für uns. Uns für unsere soziale Orientierung, dafür und auch für unser Selbstwertgefühl, dass wir das Gefühl haben, mit dem, was wir besitzen, die Erwartungen oder Ansprüche unserer Umwelt zu erfüllen oder unsere Umwelt zu beeindrucken.
Es gibt jetzt auch diesen Trend vom Quiet Luxury sozusagen, dass man eben Kleidung trägt, wo nicht sofort irgendein Markenname erkennbar ist. Wie würdest du das denn einschätzen? Weil man könnte ja auch sagen, ja, aber da geht's mir vielleicht um die Qualität. Ist es wirklich so oder was hat es damit auf sich mit diesem Trend? Wie schätzt du das ein?
Auch da, also da gilt in besonderer Weise, also da, das ist ein besonders schönes Beispiel eigentlich für das, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass man sich der Illusion hingibt, das für sich selbst zu tun oder sich selbst vielleicht auch damit schmeichelt, nur weil man, natürlich wollen wir, also man kann das ja auch nur lächerlich finden oder unsouverän, dass man so sehr nach der Zustimmung der Umwelt giert und andererseits kann man das auch rührend finden, dass wir eben so soziale Tierchen sind und dieser Mythos von dem Quiet Luxury ist eigentlich schon mehrfach entlarvt worden durch zum Beispiel dadurch, dass man festgestellt hat, dass Handtaschenmarken, auf denen kein Logo ist, also wie Bottega oder so, dass die größte Mühe haben, neue Modelle oder neue Formen einzuführen. Und die einzige Erklärung, die es dafür gibt, ist, dass die Leute, die solche Handtaschen kaufen, natürlich trotzdem wollen, dass die Leute an der Form erkennen, was für eine Marke ist und wissen, wie viel man dafür ausgegeben hat. Und es gibt also keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen denen, die jetzt eine Handtasche mit einem riesigen Logo tragen und denen, die eine Handtasche ohne Logo tragen. Die einen machen das, sind nur etwas marktschreierisch und die anderen machen das etwas subtiler, aber für beide ist diese Handtasche ein Statussymbol und ich glaube, ein besonderes, interessantes Experiment, kann man auch sagen, auf der Ebene war natürlich auch der Lockdown. Das heißt, also in dem Moment ist der Konsum von all den Dingen, die man an den Statussymbolen, die man in der Situation nicht mehr ausspielen konnte, nämlich Handtaschen, brutal eingebrochen. Das heißt, nur wenn ich all diejenigen, die vorher gesagt hatten, ja, ich kaufe das für mich, ich will mich verwöhnen, ich will mir eine Freude machen, saßen plötzlich auf ihrem Sofa, konnten ihre Handtaschen nicht mehr zeigen und hatten plötzlich auch keine Lust mehr, Handtaschen zu kaufen. Also das heißt, man muss da wahrscheinlich einfach ein bisschen ehrlicher zu sich sein und sich eingestehen, dass man es eben doch für andere macht.
Und genau das war eben auch so ein Moment, als ich diese Passage in deinem Buch gelesen habe, wo ich mich sehr ertappt gefühlt habe. Weil ich mir auch immer gesagt habe, so nee, ich kaufe nicht so irgendwelche Louis Vuitton-Taschen mit großem Logo oder so. Aber das, was du beschreibst, also ich habe ein paar Celine-Handtaschen und da ist kein großes Logo drauf. Aber natürlich erkennt man es untereinander. Also wenn man damit in der Stadt ist, dann sieht man eine andere Frau und dann weiß ich, ah ja. Also von daher, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so ja, es ist eigentlich genauso, wie du beschreibst. Weil man könnte natürlich sagen, ich mache es aber auch für die Qualität. Und natürlich ist die Qualität auch gut und besser im Vergleich zu vielleicht anderen Preissegmenten. Aber am Ende des Tages gibt es da halt diese 5 Modelle vielleicht von so einer Luxusmarke, die man dann kauft, weil es hat so einen Wiedererkennungswert auch hat. Also das war auch so ein Moment, wo es ein bisschen wehtat, dein Buch zu lesen.
Aber vielleicht, um diesen Schmerz bei dir vielleicht so ein bisschen zu lindern, der französische Soziologe Pierre Bourdieu würde sagen, in diesem System, in dem wir leben, also vielleicht auch diesem kapitalistischen System oder auch wahrscheinlich ist es in anderen Systemen nicht anders, leben wir doch mit unseren Mitmenschen in einer so harten und omnipräsenten Konkurrenz. Das heißt, wir leben in so einer Überbevölkerungssituation, wo wir eben auch eine berechtigte Angst haben, unterzugehen, übersehen zu werden, sozial abzusteigen, auch von den Menschen, für die wir attraktiv sein wollen, nicht mehr gemocht zu werden und so weiter, dass wir gar keine andere Wahl haben, als alle Trümpfe, die wir auf der Hand haben, auszuspielen. Das heißt, wenn wir gut aussehen, müssen wir es zeigen. Wenn wir nett sind, müssen wir das ausspielen. Wenn wir ein bestimmtes soziales Niveau erreicht haben, müssen wir das ausspielen. Wir müssen all unsere Karten ausspielen und wir können uns das gar nicht leisten, dass für uns zu behalten. Wir müssen nicht nur unser kulturelles, also wir müssen auch unser soziales Kapital ausspielen. Wir haben im Grunde unter diesem Druck, unter dem wir stehen, gar keine andere Wahl, als das zu tun.
Ja, letztendlich, wie du sagst, ich glaube, das betrifft vielleicht wirklich uns alle. Wir haben ja vorhin am Anfang auch schon erwähnt, das Thema mit Dior, was ja gerade so in den Schlagzeilen auch ist, weil die Staatsanwaltschaft in Italien da auch gerade ermittelt, weil man festgestellt hat, dass Taschen für 53 Euro produziert werden. Also es geht da konkret um die Booktote von Dior. Und dann aber ab 2600 Euro verkauft werden. Und in den Artikeln darüber habe ich auch gelesen, dass es auch viel Sklavenarbeit gibt. Also dass eben auch, dass die Taschen nicht mehr, also zwar nicht in China produziert werden, aber dafür chinesische illegale Einwanderer sozusagen oder Menschen nach Italien gebracht werden, um da unter schlimmsten Bedingungen Tag und Nacht zu arbeiten, diese Taschen zu produzieren. Und als ich diese Schlagzeile gelesen habe, musste ich sofort wieder an dein Buch denken, weil du genau das beschreibst. Und ich habe mir gedacht, woher weißt du das? Also ist das irgendwie so ein offenes Geheimnis in der Branche, dass das so passiert, auch in den Luxussegmenten? Oder woher hattest du damals für dein Buch diese Quelle, dass genau das, was jetzt eben in den Schlagzeilen ist, du eigentlich exakt so in deinem Buch schon beschreibst?
Also offenes Geheimnis wäre zu viel gesagt, weil es natürlich, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass diese Informationen immer so, sobald sie irgendwo auftauchen, sofort wieder verdrängt werden oder vergessen werden. Und insbesondere haben wir eine Tendenz, es in den Fällen zu verdrängen oder nicht wahrhaben zu wollen von Marken, die uns irgendwie nahestehen. Das heißt, vielleicht kannst du das auch so in deinem persönlichen Umfeld bestätigen. Also ich stelle fest zum Beispiel, dass die Leute sehr schnell dabei sind, mit dem Finger auf Primark oder auf Kick zu zeigen, weil sie selbst da nicht kaufen. Aber wenn regelmäßige Skandale bei Adidas und Nike zum Beispiel auftauchen, dann wird darüber nicht so gerne geredet, weil jeder natürlich da auch weiter kaufen will. Und das Gleiche natürlich bei Dior. Wir wollen das eigentlich nicht so gerne. Aber das ist tatsächlich, gab es dazu eine wirklich fantastische Recherche schon vor einigen Jahren von investigativen Journalisten vom New Yorker, die eigentlich genau das schon aufgedeckt haben, dass es eben insbesondere in Prato in Italien chinesische Sweatshops gibt, die genauso furchtbar sind wie die Sweatshops in China, die eben von illegal eingewanderten Chinesen betrieben werden, wo illegal eingewanderte Chinesen arbeiten. Ganz viele furchtbare Details, dass dort diese ganzen Luxusmarken produzieren. Und man merkt eigentlich in dem Moment, wo man es ausbricht, schon wie bei einem schon wieder das Verdrängen, das Wunschdenken einsetzt und man denkt, ja, das war doch bestimmt ein Einzelfall, nein, bestimmt nicht, das sagt er, das ist jetzt doch sehr polemisch von ihm, zu sagen, alle, ja, da war eine sehr lange Liste von, you name it, ganzen Luxusmarken lassen da fertigen, schreiben dann. Und dann denkt man so, ja, die doch bestimmt nicht, doch, die auch. Und für mich hat es auch speziell diese Zahlen, die du da genannt hast, haben für mich als Zahlenmensch auch eine besondere Ironie, weil ich also auf eine Zahl gestoßen bin, dass bei diesen Fast-Fashion-Kleidung, die wir, wenn wir die hier kaufen im Laden, landen von dieser unfassbar billigen Einwegkleidung, wenn wir die hier kaufen, dann landen von dem Ladenpreis, den wir zahlen, landet nur 2% des Ladenpreises landet bei den Leuten, die das in Bangladesch herstellen. Und wenn man jetzt mal nachrechnet, dann sind diese 53 Euro, die dafür die Tasche in Prato gezahlt werden, im Verhältnis zu dem Verkaufspreis von 2600 Euro genau 2%. Also das zeigt, dass es kein bisschen ethischer oder fairer zugeht in der Luxusbranche. Es gab eben auch gerade einen Skandal in Bezug auf Vicuña, dass die, also der teuersten Faser der Welt, die also noch weicher und feiner ist und noch rarer als Kaschmir, dass da auch die Leute, die diese Faser gewinnen, nicht bezahlt werden von den High-End-Luxusfirmen. Das Verhältnis ist das gleiche und trotzdem ist es natürlich noch abstoßender und noch widerwärtiger, wenn Luxusmarken das tun, weil bei dem Fall von wenn ich halt jetzt 3 Euro für ein T-Shirt zahle, muss ich natürlich auch mir selbst die Schuld geben und sagen, ja, ich habe diesem Unternehmen auch nicht genug Geld gegeben, um die Näherinnen vernünftig zu bezahlen. Wenn ich aber jetzt einem Unternehmen 2.600 Euro für eine Handtasche gebe und dabei nichts bei den Näherinnen ankommt, dann ist es natürlich schon, fühlt sich das als für den Konsumenten als eine Form von Veruntreuung an. Ja, das ist so eine, dass man denkt so, Alter, ich habe dir doch genug Geld gegeben. Was hast du mit dem Geld gemacht? Es ist doppelt und dreifach ekelhaft und widerwärtig, insbesondere bei Dior, weil wenn man jetzt die Kampagnen und die insbesondere die Social-Media-Kampagnen von Dior verfolgt, dann gibt es immer rührselige Videos, wie Dior Handwerksateliers auf der ganzen Welt unterstützt und mit Aufträgen versorgt und das am Leben erhält. Und auch jetzt wieder, dann zeigen sie, wie sie also die Hüte für ihre letzte Kollektion in diesem Dorf haben machen lassen, wo es eben diese Hutmacher-Tradition gibt und dass sie das am Leben erhalten und wie wichtig ihnen das ist. Und dann ist es natürlich, wird man einfach nur wahnsinnig wütend, wenn man dann eben erfährt, dass sie eben ihre Taschen in den Made in Italy steht, in chinesischen Sweatshops machen lassen, die nur einfach zufällig nicht in Huangzhou, sondern in Prato platziert sind.
Diese Taschen, die kosten ja, wie gesagt, in Herstellung 53 Euro und sind ja ein absoluter Verkaufsschlager geworden. Also ich glaube, in jedem Land, wo man ist, sieht man auch so Fake-Modelle genau von dieser Marke. Würde man denn diese Tasche auch kaufen, wenn sie nur 53 Euro kosten würde oder vielleicht 100 Euro? Meinst du, die Leute würden dann auch so diese Tasche so gerne kaufen oder macht es dann auch der Preis wieder diese Exklusivität?
Ja, absolut. Es gibt einen menschlichen Reflex, der stärker ist als einen emotionalen Reflex, der stärker ist als unser rationales Denken, nämlich, dass wir von dem Preis einer Sache auf ihren Wert schließen. Das heißt, und da gibt es auch die verschiedensten, wir reagieren sogar körperlich anders auf Dinge, je nachdem, welchen Preis sie haben. Also es gibt so eine sehr spannende Studie, wo zum Beispiel an Probanden Energy Drinks getestet wurden und denen wurde einfach nur ein unterschiedlicher Preis gesagt. Hier, wir wollen das testen und dieser Energy Drink, der kostet 53 Cent und dem anderen haben sie gesagt, der kostet 2,80 Euro. Und dann haben sie einfach geguckt, wie die Leute körperlich darauf reagieren und tatsächlich haben die Leute, denen man den höheren Preis genannt haben, hat sich der Puls stärker beschleunigt. Also der hat eine stärkere Wirkung entfaltet bei den Leuten, weil sie das erwartet haben, dass der teurere Drink besser ist. Und auch andere Tests mit Wein, dass man den Leuten verschiedene Weinsorten zum Probieren gegeben hat. Und alle haben gesagt, ja, dass ihnen der teure viel, viel besser schmeckt. Also wir können nicht dagegen an. Wir können nicht wir beurteilen den Wert einer Sache nicht objektiv, sondern eben auch in Relation zu dem Preis. Und gerade in Bereichen, wo wir jetzt die Qualität nicht selbst so super beurteilen können. Also, und da haben wir besonders eine Tendenz, dann einfach das Teuerste zu kaufen, weil wir denken, das wird schon gut sein. Also wenn mir jetzt jemand sagt, hey, kannst du mir bitte eine gute Flasche Sake mitbringen? Und ich habe keine Ahnung von Sake, ja? Dann würde ich sagen, ja, okay, der hat gesagt, ich soll ihm was Gutes mitbringen. Ich kaufe mal so einfach besser den teuren. Oder das auch nicht nur im Luxusbereich, selbst bei sowas Blödem wie Spülmaschinentabs, ja. Also, wenn ich da vor dem Regal stehe, was weiß ich denn, ja, welche Tabs die besten sind für meine Gläser. Ne? Ich gehe davon aus, dass die teuren besser sind als die billigen. Ob das so ist, keine Ahnung. Und das ist natürlich insbesondere bei Luxuskonsum so, dass wir davon ausgehen, dass je teurer etwas ist, desto besser ist es. Und da gab es eben auch also ein berühmtes Beispiel, wo Lacoste, das ist schon wirklich Jahrzehnte her, haben im Zuge der Globalisierung in den 90er Jahren die Produktion ihrer Polohemden ins Ausland verlegt, wo die Produktion sehr viel günstiger war, haben diesen Preisvorteil, diese Einsparung als Preisvorteil an ihre Kunden weitergegeben und mussten feststellen, dass das identische Produkt einfach an Begehrlichkeit verloren hat und dass die Umsätze nach unten gingen statt nach oben. Und das heißt, da greift dieser sogenannte Veblen-Effekt. Das heißt, der stellt eine Ausnahme dar zu dem Gesetz der Nachfrage, weil das Gesetz der Nachfrage ist eigentlich, ja, sagen wir auf dem Rohstoffmarkt, da gilt jetzt dieser Veblen-Effekt nicht, weil man weiß, Kupfer ist Kupfer. Und da ist es halt einfach so, wenn der Preis sinkt, steigt die Nachfrage. Das ist eigentlich das Gesetz, was im Allgemeinen gilt. Aber bei unserem Konsum, der sehr emotional geprägt ist, gibt es eben diese Ausnahmen wie den Veblen-Effekt, wo das exakte Gegenteil ist, der Fall ist. Das heißt, wenn der Preis steigt, steigt die Nachfrage und die Begehrlichkeit nach bestimmten Gütern.
Das habe ich übrigens auch neulich an mir selbst auch beobachtet. Und was du beschreibst, dass man denkt, wenn etwas teurer ist, dann ist es einfach besser. Ich bin mit meinem Freund in so ein Fine-Dining-Restaurant gegangen und habe mir vorher angeschaut, okay, was gibt's da für Menüs, was kosten die und so weiter. Dann hatte ich mich darauf eingestellt, okay, 4-Gänge-Menü kostet 180 Euro ohne Weinbegleitung. Wird ein super schöner, toller Abend. Und dann kamen wir da an und es gab in dem Restaurant so eine Aktion, es gab nur ein Menü, was man da bestellen konnte oder bekommen hat. Das waren wie 4 Gänge mit Weinbegleitung 79 Euro. Also eigentlich total cool, weil gleiches Restaurant, gleiche Menschen in der Küche. Aber wir haben uns innerlich halt auf diesen sehr teuren, exklusiven, tollen Abend eingestellt. Und das Essen auch echt gut, aber trotzdem ist man so ein bisschen so leicht enttäuscht da rausgegangen. Und dann ist mir das wieder eingefallen, auch aus deinem Buch. Und dann habe ich das auch meinem Freund erklärt. Ich so, nee, das war ein super Essen, das war richtig gut. Aber wir haben halt gedacht, wir zahlen irgendwie dann mit Weinbegleitung das Dreifache. Und dann hat sich dieser Abend nicht mehr so ganz besonders eingefühlt, obwohl 79 Euro natürlich immer noch viel Geld ist für ein Abendessen. Und da habe ich das auch richtig gespürt, wie eben dieser Preis, auf den ich mich eingestellt habe, dadurch, dass es dann wesentlich günstiger war, war ich eigentlich fast enttäuscht. Und da habe ich echt gemerkt, okay, ja, also das gibt's tatsächlich, diesen Effekt.
Ja, also genau, gerade wenn es dann auch so sich bewegt, der Preis. Ne? Also wenn wir bei Luxuskonsum, also Statuskonsum, setzen ja auch noch ganz viele sehr, sehr irrationale Mechanismen ein. Also das heißt, gerade bei Luxusgütern, die in unserem Kopf verbinden die sich ja mit unserer Person. Anders als mit irgendwelchen blöden Sachen, die wir kaufen müssen. Also wenn wir jetzt Staubsaugerbeutel kaufen, dann ist der Staubsaugerbeutel und ich bin ich. Aber wenn man jetzt ein Luxusprodukt kauft, und das zeigt auch die Art, wie wir darüber sprechen. Neulich hat eine Frau zu mir gesagt, so, ja, sie, mein Mann, der ist so ein Rolex-Träger. Oder man sagt jemand, ja, der ist so ein BMW-Fahrer. Das heißt, zwischen dem Produkt und dem Menschen, das verbindet sich miteinander und es findet so eine Art Image-Transfer statt und man wird durch die Nutzung solcher Luxusprodukte oder den Besitz solcher Luxusprodukte fühlt man sich eben selbst so enorm aufgewertet. Also man dann selbst das Gefühl, man ist jetzt der Mercedes unter den Menschen. Und dieser Effekt, also dieses, der begeistert uns so oder der macht uns so glücklich, also dieses sich aufgewertet fühlen dadurch, dass man eben diese Verbindung mit diesen luxuriösen und exklusiven Produkten eingeht, das löst in uns ein geradezu unwiderstehliches Glücksgefühl aus.
Und nochmal auf dein Buch zu sprechen zu kommen. Es ist ja so, du bist ja schon auch, wie du am Anfang erzählt hast, ja im Mode- und Luxusbereich unterwegs. Wie ist denn eigentlich dieses sehr ehrliche, sehr, ja, ich sage jetzt auch mal schon recht kritische Buch, was die Branche betrifft, wie ist das in deinem Umfeld eigentlich angekommen? Weil ich kann mir vorstellen, gab es vielleicht auch ein bisschen Gegenwind oder wie hat die Branche darauf reagiert?
Da war ich auch sehr auch nervös, auch gespannt und unsicher, wie man reagieren würde. Weil ich habe das auch, wie reagieren unsere Kunden? Und ich berate natürlich auch Firmen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen, auch aus dem Fast-Fashion-Bereich und verhelfen denen zum Erfolg. Und ich war sehr überrascht und auch erleichtert festzustellen, dass es tatsächlich auch fast allen so geht. Ne? Also dass also sowohl privat als auch, dass sie sehr darunter leiden, dass der Bereich, in dem sie arbeiten, so in Verruf geraten ist und dass sie eigentlich schon auch eine riesige Sehnsucht danach haben, wieder stolz sein zu können auf das, was sie tun. Aber das ist so ein ganz tiefes Bedürfnis von Menschen, also in Bezug auf ihren Beruf. Und insofern ist mir da sehr viel Solidarität und auch Sympathie entgegengeschlagen, auch aus Unternehmen, wo ich das überhaupt nicht erwartet habe und die sich auch auf den Weg gemacht haben oder auf die Suche gemacht haben nach dem richtigen Leben im Falschen, die überlegen, wie können wir denn da uns verbessern? Und ich glaube, dass das Schöne oder das, was man in den letzten Jahren beobachten kann, ist, dass diese Polarisierung auch in der Industrie so ein bisschen verschwunden ist. Also es gab eine Phase, wo es gab diese 100% nachhaltigen Unternehmen und ethischen Unternehmen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben und die das so sehr, die da sehr streng waren. Und dann gab es die alle anderen, für die das gar kein Thema war. Und jetzt haben die Unternehmen, glaube ich, erkannt, dass es eben nicht nur dieses Entweder-Oder gibt, sondern dass man sich dem auch schrittweise annähern kann, dass man auch im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Dinge so schrittweise verbessern kann. Und also das gilt, glaube ich, nicht nur für die Industrie, sondern vielleicht auch für unsere Gesellschaft insgesamt, dass man merkt, es geht nicht darum, wir brauchen nicht irgendwie 10% von Leuten, die 100% nachhaltig leben, sondern wir brauchen ja einfach viel besser, wenn wir 100% aller Menschen hätten, die 30% nachhaltig leben würden, und das würde unserer Gesellschaft viel, viel weiterhelfen. Und das ist, und insofern bin ich da jetzt nicht auf verhärtete Fronten gestoßen mit dem, was ich da geschrieben habe.
Und das auch in deinem Buch, ja, gibst du auch zum Schluss ein paar Tipps, worauf man achten sollte, was man verändern kann. Also gerade, was ich auch ganz interessant fand, eben, dass wenn man sagt, irgendwie, ja, ich ernähre mich aber vegan, und wenn man das weiterhin hochhält, ich mache ja schon was, dass es nicht reicht, sondern dass man sich dann vielleicht noch andere Lebensbereiche anschauen muss. Fliege ich dafür aber vielleicht häufig? Das fand ich sehr gut, weil ich glaube auch, oder ich habe auch das Gefühl, ich merke das auch bei mir, dass man, wenn man eine Sache richtig macht, dass man die dann immer so vorschiebt. So, aber ich mache das ja schon so. Warum soll ich denn auf andere Dinge verzichten? Das fand ich sehr schön. Was glaubst du denn insgesamt, wohin entwickelt sich denn der Trend? Also wie werden wir dann vielleicht auch in den nächsten 10 Jahren konsumieren?
Wir sehen natürlich im Moment in vielen Bereichen so eine Polarisierung der Gesellschaft, die du ja auch schon angesprochen hast. Ne? Das ist eine bestimmte Gruppe gibt, die sehr bewusst konsumiert. Und da sind wir, und am anderen Ende der Gesellschaft eben auch eine sehr hedonistische Gruppe, die einfach es toll findet, wenn sie Leute Sachen günstig kriegen oder wenn sie sich oft und viel Sachen kaufen können. Insgesamt kann man sagen, dass dieser bewusste Konsum während der Pandemie in eine neue Phase eingetreten ist. Das heißt, wir kommen aus einer Phase, wo wir eigentlich versucht haben, bewusster oder besser zu konsumieren, dadurch, dass wir nachhaltigere und fairer hergestellte Produkte kaufen. Das heißt, wir haben eigentlich das Gleiche in Grün gekauft, in doppelten Sinne. Man hatte dann statt 40 Nike-Sneaker 40 Veja-Sneaker im Schrank. Ja, das ist also wir kommen eigentlich aus etwas, was wir die Greensumption nennen, also Wortspiel aus Green und Consumption. Und wir sind eigentlich während der Pandemie in eine neue Phase eingetreten, nämlich wo wir uns nicht mehr nur über die Qualität der Dinge Gedanken machen, sondern auch über die Quantität der Dinge, die wir kaufen. Das gab es vorher eigentlich in der Form nicht. Und dieser Gedanke ist neu, der ist also wirklich so 2020 stärker hervorgekommen. Und wenn solche Dinge aufkommen, dann dauert es immer einige Jahre, bis die wirklich so in den Mainstream durchsickern und bis sie dann auch statistisch nachweisbar werden. Also wir hatten das Gleiche eigentlich auch bei der Greensumption. Also wir haben jahrelang hat es geheißen, ja, alle reden von Nachhaltigkeit und die Presse ist voll davon, aber der Absatz von Biobaumwolle liegt im niedrigen einstelligen Bereich und alle reden davon, aber es gibt das nicht. Und dann plötzlich kam mit vielen Jahren Verzögerung, kam es dann plötzlich, dass da in diesem Bereich Erfolgsgeschichten geschrieben wurden, in der Mode zum Beispiel. EcoAlf, Armed Angels, Veja, das sind ja riesige Erfolgsgeschichten, die in den letzten Jahren entstanden sind. Genauso ist es eigentlich mit dieser Deconsumption, also dem Konsumverzicht. Das ist etwas, was in der Welt ist und aber jetzt einfach braucht, um sich auszubreiten und was noch nicht so richtig statistisch nachweisbar ist, was aber Wenn du mich jetzt fragst, wie sieht unser Konsum in 5 Jahren, in 10 Jahren aus, ja, wird es auch darum gehen. Darum gehen, weniger neue Produkte zu kaufen. Ich sage deshalb weniger neue Produkte, weil da natürlich eben auch die Secondhand, der Secondhand-Markt oder Secondhand-Konsum eine Rolle spielen kann, von diesen Quantitäten, die wir jetzt haben, runterzukommen. Und das ist natürlich eine globale Herausforderung, weil wir natürlich eine kontinuierlich wachsende Weltbevölkerung haben, die auch und auch einen global betrachtet einen wachsenden Wohlstand, der natürlich zunächst mal dazu führt, dass wenn wir gar nichts machen, die Quantitäten trotzdem exponentiell wachsen und wir also doppelt gegensteuern müssen, um überhaupt nur den Status quo der Mengen zu halten. Es könnte sein, dass das nachhaltige Konsum in Zukunft ganz anders aussehen wird, als wir uns den vielleicht jetzt so derzeit vorstellen. Wir hatten ja auch in unseren Vorgesprächen darüber gesprochen, und das ist so, wir stellen uns nachhaltige Produkte oft so eben so Baumwolle, Naturmaterialien vor, so ein bisschen ungefärbt, also so Müsli, Öko, Reformhaus-Stil. Es könnte aber auch ganz anders aussehen. Also wenn man jetzt, könnte sein, dass wir in Zukunft, dass wir nur noch Polyester tragen, weil Polyester das einzige Material ist, was wirklich das Potenzial zu einer Circular Economy birgt. Also das heißt, bei den Naturmaterialien, wenn man die schreddert und wieder in Umlauf bringt, dann schwindet die Qualität, die Fasern werden kürzer, dadurch wird das Material minderwertiger, weniger strapazierfähig und auch die Oberfläche wird weniger schön und die Farben werden weniger schön und so weiter. Also es gibt eigentlich bei diesen Naturmaterialien immer nur ein Downcycling, während es bei Polyester ein Zukunftsszenario geben könnte, ein echtes Upcycling oder Recycling vielmehr. Polyester hat auch den Vorteil, dass man auch die ganzen Zutaten daraus machen kann. Also das Garn, mit dem das genäht wird, die Knöpfe, die Reißverschlüsse, all das könnte aus Polyester sein. Das heißt, und wir könnten zu einem System kommen, dass wie wir das bei Getränkeflaschen schon haben, wo wir es mit PET zu tun haben, was wir eigentlich unendlich immer wieder einschmelzen und zu neuen Flaschen verarbeiten können. So könnte die Zukunft auch nachhaltiger Produkte aussehen. Es kann also das nachhaltige Konsum in Zukunft anders aussehen wird, als wir ihn uns jetzt so romantisch ausmalen.
Das finde ich auch interessant, weil für mich, ich habe immer Polyester abgestempelt als etwas, was halt weder eine gute Qualität ist, noch gut für die Umwelt ist und so weiter. Auch spannend zu hören, dass es auch tatsächlich Vorteile hat.
Ja, es ist auch im Moment noch, ne? Solange diese Recycling-Systeme nicht funktionieren, ist das natürlich ein sehr bedenkliches Material, weil es natürlich vor allem für Billigkleidung verwendet wird. Also derzeit global betrachtet besteht 60% unserer Kleidung besteht jetzt schon aus Polyester. Der Anteil ist schnell wachsend. Es ist eben ein sehr billiges Material und stimuliert damit natürlich auch schnellen Konsum. Ein Material, das inert ist. Also Kunststoffe sind, diese ganzen erdölbasierten Kunststoffe sind inert. Das heißt, sie werden nicht abgebaut von der Natur, sondern sie zerfallen nur in immer kleinere Teile, aber sie bleiben ewig im Grunde stehen und landen dann als Mikroplastik an Stellen, wo sie nicht landen sollen, also inklusive in so einem Blut.
Ja, oder ich habe auch dieses Bild im Kopf von der Wüste in Chile, wo auch ganz viel landet. Also man kennt es ja schon, dass nach Afrika viel gebracht wird, aber Chile hat ja auch so ein Riesenproblem damit. Du sagst auch in deinem Buch, das finde ich auch sehr wichtig, dass man letztendlich mit jeder Kaufentscheidung auch eine Stimme abgibt. Wofür bin ich? Was will ich? Und gibt es ja auch viele Lösungen. Von daher, also alle, die zuhören und sich denken, okay, jetzt habe ich ganz viel Negatives gehört, wie mein Konsum der Umwelt schadet. In deinem Buch gibt es ja auch Lösungen, was wir verändern müssen, was man ja also als Einzelperson auch verändern kann. Von daher auch nochmal an der Stelle der Hinweis auf dein Buch Konsum von Kyle Tillison. Also wirklich, ich kann das so sehr empfehlen. Und ich habe das vor 2 Monaten gelesen, jetzt eben bei der Vorbereitung habe ich nochmal reingeschaut und hatte ich da wieder nochmal neue Sachen entdeckt, fand ich neue Sachen nochmal spannend. Vielleicht zum Schluss, ist denn vielleicht auch noch ein Nachfolgebuch geplant? Weil wir haben jetzt hier auch über so viele Themen gesprochen, die noch gar nicht in deinem Buch drin sind. Planst du da auch vielleicht nochmal ein Nachfolgebuch dazu zu machen, weil es erst auch schon so ein großer Erfolg war?
Es gibt tatsächlich ein neues Buch, an dem ich arbeite, aber das wenn man weiß, wie langsam solche Bücher bei mir entstehen, dann ist es vielleicht auch falsch, darüber zu sprechen, weil dann denkt man, okay, dann kommt das wahrscheinlich in 2 Wochen raus, aber das kann genauso gut noch 5 Jahre dauern, bis das rauskommt. Da geht es jetzt nicht um Konsum, aber es ist jetzt nicht Konsum 2, aber ist was da gemeinsam ist, ohne jetzt dazu viel verraten zu wollen, ist, dass es eben auch um etwas geht, was uns alle betrifft und wo es eben auch einen sehr starken Attitude-Behavior-Gap gibt. Das heißt, es gibt auch da, also es geht um ein Thema, wo es auch eben eine starke Kluft gibt zwischen dem, wie wir uns eigentlich verhalten wollen und sollen und wie wir uns tatsächlich verhalten.
Okay, es klingt schon mal sehr, sehr interessant. Also der Cliffhanger ist auf jeden Fall gesetzt. Und dein Buch Konsum für alle, die es interessiert und die da jetzt weiter in das Thema tiefer einsteigen wollen, das verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und all deine Einblicke. Und man sieht eben auch an den aktuellen Ereignissen eben bei Dior oder sei es eben, dass Temu jetzt auch einer der Hauptsponsoren der EU ist, dass dieses Thema halt wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass man sich wirklich mal damit auseinandersetzt und da auch schaut, was man selbst machen kann. Also von daher vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war das Interview mit Kyle Tillissen. Gebt uns gerne Feedback, ob ihr auch mehr solcher Themen haben wollt und auch solche Experten oder auch Expertinnen zu solchen Themen. Und das Buch verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Wie gesagt, ich kann euch das wirklich aus tiefstem Herzen und vollster Überzeugung empfehlen. Und wenn ihr das gelesen habt, dann schreibt uns gerne mal auf Instagram oder per E-Mail, wie euch das gefallen hat und ob das auch in euch so viel ausgelöst hat wie in mir. Nächste Woche geht's dann weiter mit dem Thema Investieren. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin ganz viel Erfolg mit euren Finanzen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.